Ich glaube schon, dass Frauen auch Katalysatoren für die Veränderungen sind. Also man kann ja Studien lesen, und ich finde es zum Beispiel bemerkenswert, dass die Tatsache, dass von Frauen finanzierte Startups oft nachhaltigeren Erfolg erzielen und eine niedrigere Burnrate haben, weist für mich schon darauf hin, dass sie auch intuitiv so ein Gefühl auch entwickeln für die Zukunft und wo kann die Reise hingehen. Also ich denke schon, dass da Frauen großen Mehrwert an den Entscheidertischen, um nochmal auf das Eingangsthema zu kommen, dass das sehr wertvoll wäre und dass das noch ein Thema ist, was sehr vernachlässigt wird.
Mit 24 Jahren direkt in die Selbstständigkeit. Das machen heute viele Gründerinnen und Gründer, aber in den 80ern war das noch ein Novum. Ihr dadurch aktiviertes Unternehmergehen nutzt sie seitdem in der Produktentwicklung und im Marketing, sei es im Start-up oder im globalen Konzern. Mit 58 Jahren betrat sie erneut Neuland. Sie studierte an der Shift School. Da tauchte sie in die Welt der digitalen Transformation ein, experimentierte im freien Raum mit digitalen Möglichkeiten und ließ sich von der Energie der Start-up-Szene inspirieren. Und es war genau dieser Spirit, der sie schließlich zur Female-Investorin machte. Mit dem ganz klaren Ziel, mehr Frauen an den Entscheidertisch. Damit auch wir genau diese Ideen in die Realität umsetzen können. Als Jurorin beim Bay Startup Business Plan Wettbewerb sieht sie, welches Potenzial in neuen Ideen steckt. Und sie weiß, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Denn eines hat sich bei ihr seit den 80ern nicht verändert. Ihr Wunsch nach Gemeinschaft und dem gemeinsamen Beitrag zu transformieren. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Monika Rürup. Schön, dass du da bist, liebe Monika.
Ja, herzlichen Dank, liebe Nadine, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Wir sind uns ja alle einig. Die deutsche Wirtschaft muss zukunftsfähig gemacht werden. Jetzt bist du ja als Jurymitglied beim Bay Startup Business Plan Wettbewerb ganz nah an den unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und an den unterschiedlichsten Ideen mit dran. Welche innovativen Ideen haben denn das Potenzial, unsere Zukunft zu prägen? Und was wird dann aus deiner Meinung nach vernachlässigt?
Ja, bei den innovativen Ideen würde ich ganz klar sagen, da geht es rund um Energie. Das ist aus meiner Sicht das Thema der Zukunft und auch da sollten wir uns hinwenden oder auch die, ich sehe da auch einige Startups im Businessplan-Wettbewerb und wir hatten da auch schon ganz tolle Gewinner. Ich denke nur an Reverion zum Beispiel. Die entwickeln Schlüsseltechnologie für 100% erneuerbare Energieversorgung oder auch der Energy Miner, eine regenerative Energiequelle, die kinetische Wasserkraft nutzen. Also das Thema Energie, glaube ich, ist ein Thema, das ganz wichtig ist und wo sich Unternehmen hinwenden können oder hinwenden sollten, weil wir werden in Zukunft viel mehr Energie brauchen, auch mit KI und so weiter. Und was natürlich aus meiner Sicht vernachlässigt wird, ist im großen Bereich die Geschlechtergerechtigkeit, obwohl wir wissen, dass ja zahlreiche Studien belegen, dass wenn Frauen an den Entscheidertischen sitzen, gibt es eine diversere Sicht und bessere Lösungen. Und das finde ich sehr schade, dass wir da nicht mehr machen. Also ich möchte auch noch mal so ein bisschen ausholen und an den Medici-Effekt erinnern. Ich weiß nicht, ob du den kennst, liebe Nadine. Und den finde ich ganz spannend. Der sagt ja, es entstehen Innovationen, wo unterschiedliche Ideen, Perspektiven aufeinandertreffen. Also Wissen, Erfahrung und Ideen. Und an diesen Schnittstellen entsteht Innovation. Und das machen wir noch viel zu wenig. Also das würde ich mir auch mehr wünschen, dass wir da mehr zusammenbringen und natürlich auch, ich sage jetzt mal, mehr Frauen dazu bringen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das führt uns einfach dazu, dass wir neue Denkansätze bekommen und auch über den Tellerrand blicken. Und das wird aus meiner Sicht sehr vernachlässigt, leider.
Und da sprichst du was ganz Spannendes an mit diesen Wissen und diesen Erfahrungen. Denn Innovationen sind ja dann erfolgreich, wenn wir sie nah am Kunden entwickeln, nah an einem Bedürfnis entwickeln. Und da müssen wir ja genau die Erfahrungswelt derer einschätzen können. Und das schaffen wir oft gar nicht, wenn wir nur Fachwissen haben. Das ist schon mal gut, wenn wir Fachwissen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenbringen. Aber gerade diese Erfahrungswelten, je breiter die sind und je näher die an der Zielgruppe dran sind, umso erfolgreicher werden wir am Ende innovieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass dann auch an den Entscheidertischen genau diese Bandbreite abgebildet wird. Weil dann können wir auch die Potenziale breit, richtig und für mich auch oft so... Es hat eine andere Qualität, wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer und subtiler rangehen. Und ich glaube, das ist auch was, was wir Frauen mit an den Tisch bringen können, dass wir so ein bisschen Intuition, Gespür für die Zukunft mitbringen können und vielleicht das Vernetzende auch noch mit reinbringen können.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ich glaube, dass da Frauen, Fähigkeiten haben, die sich unterscheiden von Männern und die auch sehr wichtig sind und die sehr förderlich werden.
Mhm. Genau. Und zusammen wird dann der Schuh oder die Innovation da draus.
Richtig, richtig.
Du hast ja bei deiner eigenen Firma erlebt, wie schnell Geschäftsmodelle disruptiert werden können. Was denkst du denn, sind denn die wichtigsten Lehren, die junge und etablierte Unternehmen beachten müssen? Was würdest du denen denn mitgeben, damit die nicht den Anschluss verlieren?
Also ein Punkt ist sicher sehr sensibel, das Ohr am Markt zu haben, also um immer wieder auf Veränderung reagieren zu können. Und was ich denke, was auch wichtig ist, dass man sich regelmäßig hinterfragt und immer wieder sagt, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Oder gibt's im Großen und Ganzen Veränderungen, die sich auch auf mein Geschäftsmodell auswirken? Also in unserem Fall damals war es so, wir hatten einen Lehrmittelverlag und dann wurden plötzlich die Budgets von den Werk- und Handarbeitsräumen in Computerräume umallokiert. Und wenn du natürlich nichts anbietest für einen Computerraum, dann warst du da raus. Und das sind so Sachen, die entwickeln sich langsam, aber können natürlich dazu führen, dass so ein ganzes Modell kippt. Und da würde ich sagen, früher war das ein bisschen schwieriger auch da, das Ohr an der Zeit zu haben. Heute würde ich sagen, kann man das mit einem KI-Assistenten ganz gut lösen. Also wenn man mit der KI da ordentlich zusammenarbeitet, glaube ich, geht's. Also ich mache das selber, kann man sehr schnell auch Trends und Entwicklungen erfassen und kann sich da gute Ideen auch holen. Also insofern ist es heute leichter als früher, würde ich sagen. Man muss es nur tun. Man muss dranbleiben und auch immer sensibel bleiben und nicht davon ausgehen, dass alles, wie es gesetzt ist, immer so bleibt.
Ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Faktor an, nämlich den Mindset, dass ich der Veränderung offen gegenüberstehe und sie auch annehme. Und tatsächlich ist es so, dass die Informationen über die Trends ja omnipräsent sind. Also es gibt ja keinen Tag, wo nicht irgendwie auf einem Social Media oder auf einem Newsletter-Verteiler die Zukunft angepriesen wird und was wir bedenken müssen. Und ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich mehr jetzt herauszufinden, was betrifft denn genau meine Industrie von diesen Trends, die ja übergreifend auch sind. Und was ist da der Trend, den ich am besten und am erfolgversprechendsten für mich verfolgen muss? Und ich glaube, da spricht, hast du auch angesprochen, dass mit diesem KI-Assistenten, das funktioniert ganz gut ja auch, dass du das auf deine Industrie so ein bisschen runterfilterst. Ja, also dass du nicht nur fragst, was bringt die Zukunft? Und dann wird auch ChatGPT dir eine längliche Antwort bieten, sondern dass du vielleicht genau guckst, was ist für dich das Relevanteste. Und Monika, ich denke, dass du auch aus deiner Erfahrung das teilen kannst. Es ist so wichtig, auch den Kunden und dem Vertrieb zuzuhören, weil die sind ja eigentlich die, die vorne dran sind und das Gespür dafür haben. Und wenn du das nicht nur als Ausrede, dass der Vertrieb seine Zahlen nicht erreicht, nimmst, sondern vielleicht mal ernsthaft hinterfragst, hat sich was verändert, warum unsere Produkte nicht mehr in der gleichen Frequenz, in der gleichen Preisliga angeboten werden können, wie das vorher der Fall war.
Ja, in der Tat. Also da bin ich voll bei dir. Ich habe ja lange auch in der Produktentwicklung und Markteinführung gearbeitet in einem großen Konzern. Und wir waren sehr kundenzentriert. Wir hatten das Ohr am Kunden. Und genau das ist so wichtig zu wissen, was will denn der Kunde? Und weil du vorhin Trends ansprachst, also ich würde nicht, Trend ist für mich immer eher ein bisschen kurzfristig. Also es geht ja darum, auch mittelfristig zu wissen, wo geht die Reise hin oder vielleicht auch längerfristig. Trends sind mal ganz schön, aber ich glaube, ein Unternehmen kann nicht von einem Trend leben, sondern die müssen schon gucken, wie entwickelt sich mittelfristig auch Geschäft oder wo geht die Reise hin. Also das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Und genau wie du sagst, natürlich kann ich mit einem KI-Assistenten, wenn ich es ordentlich mache, mit Hintergrundinformationen aus der Industrie oder aus bestimmten Bereichen sehr viel rausfiltern. Ich kann auch zum Beispiel Kundenfeedback zum Teil rausfiltern, je nachdem, in welchen Bereichen ich mich befinde. Auch das geht, haben wir auch schon gemacht. Also ist sehr, sehr interessant. Also ich denke, die Mittel sind heute noch viel besser geworden und man kann da sehr viel machen. Also
super. Und du erlebst es ja jetzt nicht nur als Beraterin, sondern auch als Beirätin in dem Startup. Was sind denn aus deiner Erfahrung dort die Erfolgsfaktoren für Innovationskraft und Markteinführung?
Das ist ein sehr spannendes Thema. Also aus meiner Sicht braucht's, also gerade bei einem Startup, aber natürlich auch bei größeren Unternehmen, wäre das hilfreich, einen sogenannten Moat. Der Begriff, den hat Warren Buffett geprägt, und dieser Moat ist ja so ein Burggraben, der sozusagen die Verfolger hinter einem lässt, weil man eben noch eine gewisse Zeit oder vielleicht sogar lange Zeit gewinnbringend bleiben kann. Und gut, man kann auch sagen, ein USP in einem Produkt, also ich muss irgendwo besser sein, ich muss schneller sein oder ich muss einfach das Problem des Kunden besser lösen. Und das, denke ich, ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt am Markt agieren zu können. Denn das 110. Startup, das das Gleiche macht wie die 109 vorher, bringt gar nichts. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, den viele unterschätzen und den ich immer wieder festgestellt habe, ist, dass sie unterschätzen, welche finanziellen Mittel man braucht für eine Markteinführung und wie der Aufwand auch ist. Also da waren oft Themen, jetzt haben wir ein tolles Produkt, der Kunde will das, aber man muss es ja dem Kunden auch erzählen und man muss es auch, man muss aufmerksam machen, und Aufmerksamkeit ist ein hohes Gut, wie wir wissen, und das kostet auch Geld und Zeit und Fokus, um diese Aufmerksamkeit vom Kunden zu bekommen, und das wird oft unterschätzt. Also das ist was, was ich immer wieder festgestellt habe, gerade in Markteinführungen, dass man da schon lange einen langen Atem braucht und auch viel Zeit und auch Geld, um sein Produkt sozusagen im Markt zu platzieren.
Was wäre denn da so dein ultimativer Tipp, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss für eine gute Go-to-Market-Strategy?
Ja gut, da gibt's verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Punkte. Fakt ist natürlich, wenn man sich, heute nennt man es ja Influencer, aber wenn man natürlich Menschen oder Gruppen hat, die das Produkt auch weiter vermarkten, weiter erzählen, also je mehr darüber reden, umso besser ist es. Oder am besten ist es natürlich Word of Mouth sozusagen, dass meine Kunden es weiter erzählen, und zwar ohne, dass es was kostet. Und dann muss es natürlich richtig gut sein, weil sich's dann verbreitet. Also das ist natürlich, wenn man das schafft, dass die Kunden weiterempfehlen, ist eigentlich das Beste. Zu sagen, ich lebe auch ein Stück weit von der Weiterempfehlung. Also diese Weiterempfehlung kann man ja auch messen mit dem sogenannten Net Promoter Score. Man kann sagen, würden wir weiterempfehlen? Also das ist ein Thema, wenn man da gut platziert ist und vielleicht auch noch, ja, wie es heute gibt, es kommt natürlich auf die Produkte an, einen Influencer hat, der einen vermarktet, dann kommt man dann schon ganz gut in den Markt. Zumindest im B2C-Bereich.
Absolut, dass man einfach nicht jeden Kunden einzeln akquirieren muss und einzeln dafür zahlen muss. Das ist ja auch das Budget, was du gerade angesprochen hast. Sondern dass man da vielleicht so einen Organic Growth hinbekommt. Das wäre natürlich wunderbar. Es spricht natürlich auch für das Produkt. Also ich meine, wenn das Produkt so überzeugend ist, wirklich ein Problem löst, dann spricht man ja auch gerne darüber. Dann hat man ja selber auch als Konsument kein Problem zu sagen, hey, oh, das hat mir echt geholfen, mach das mal oder probier's mal aus.
Genau, das ist genau der Punkt. Also es muss wirklich ein Problem lösen und auch besser lösen als andere, und dann funktioniert.
Absolut. Fällt mir gerade ein, die Marken, die einfach diesen Produktnamen Remember the Milk, weil wie oft hat man das bei den Einkaufslisten, dass man sagt, Schatz, vergiss die Milch nicht. Und seitdem wir diese digitale Einkaufsliste haben, also das hat definitiv mein Leben verändert. Denkst du denn, dass es vielleicht auch spezifisch weibliche Fähigkeiten gibt, die gerade in Innovations- und Transformationsphasen wertvoll sind?
Ja, in der Tat. Also denke ich, Frauen haben Fähigkeiten oder besondere Fähigkeiten. Ich glaube, dieses Thema Empathie ist ein Punkt, wo es darum geht, sich in die Gefühle der anderen Menschen einzufühlen und auch, wenn eine Person ganz anders ist als man selber, mal zu verstehen, wie der fühlt und denkt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das hat ja auch was dann wieder Einfluss auf das Thema Diversität oder unterschiedliche Kulturen sitzen an einem Tisch. Also Empathie, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, aber auch das Thema Kreativität. Ich glaube, Frauen haben da so ein, ja, eher ein Draht dazu, eine Fähigkeit, ungewöhnliche Dinge zu sehen oder zu fühlen oder auch anders zu sehen. Also da denke ich, haben wir auch einen Vorsprung. Und das Thema Kommunikation und Netzwerken sind natürlich auch zwei Themen, glaube ich, wo Frauen ganz gut sind. Also das erlebe ich so in den letzten Jahren, dass wir da gerade im Netzwerken mehr dazulernen. Also die Männer waren da ja schon sehr gut, also noch, die sind ja noch besser an vielen Stellen als wir, aber da lernen wir dazu. Und ich glaube, auch das Thema Lernfähigkeit ist etwas, wo wir, also wenn ich an mich denke, ich bin immer neugierig, lerne immer neu, gern neue Dinge dazu. Und ich glaube, dass das auch bei Frauen ein Thema ist, die da sehr lernfähig sind und auch lebenslang lernen wollen, einfach und zu sagen, immer irgendwie am Ball zu bleiben.
Also mit zwei Jungs, die gerade das bayerische Schulsystem durchlaufen, kann ich sagen, dass die Mädels Mama deutlich besser wegkommen. Also, und da gibt es ja auch viele Studien, die das eben belegen, was du gerade aufgezeigt hast. Und zu dieser Netzwerkfähigkeit, ich glaube, dass wir Frauen notgedrungen schon seit ganz vielen Jahrhunderten und auch jetzt in der Situation, Beruf und Privatleben zu verbinden, netzwerken müssen. Wir können nicht überleben, ohne dass wir netzwerken. Weil was ist, wenn dein Meeting länger dauert, dann rufst du halt noch schnell die andere Mama an und sagst, kannst du das Kind vom Kindergarten schnell mitnehmen, und nächste Woche ist halt andersrum. Das heißt, wir haben das Instrument schon ganz lange benutzt. Und das, was du angesprochen hast, wir haben es aber noch nicht so sehr in den beruflichen Kontext gesetzt, dass wir uns also nicht nur helfen, um die Kiddies schnell abzuholen, sondern dass wir auch gucken, wie können wir uns denn Wissen aus unterschiedlichen Industrien, wie können wir uns denn auch offene Positionen, die frei geworden sind, zutragen und diese Informationen austauschen, dass wir auch stabilere Netzwerke in der Unternehmenswelt aufbauen.
Da bin ich voll bei dir, da können wir uns wirklich noch verbessern. Also aber ich glaube, wie du vorhin gefragt hast, ich glaube schon, dass Frauen auch Katalysatoren für die Veränderungen sind. Also man kann ja Studien lesen, und ich finde es zum Beispiel bemerkenswert, dass die Tatsache, dass von Frauen finanzierte Startups oft nachhaltigeren Erfolg erzielen und eine niedrigere Burnrate haben, weist für mich schon darauf hin, dass sie auch intuitiv so ein Gefühl auch entwickeln für die Zukunft und wo kann die Reise hingehen. Also ich denke schon, dass da Frauen großen Mehrwert an den Entscheidertischen, um nochmal auf das Eingangsthema zu kommen, dass das sehr wertvoll wäre und dass das noch ein Thema ist, was sehr vernachlässigt wird.
Absolut. Es gibt Studien, die belegen, dass Fonds, die nur von Frauen gemanagt werden, bis zu 4 Prozentpunkte erfolgreicher sind als reine Männer oder Mixed Teams for Managers. Und der Grund dafür ist, das haben sie analysiert, kann man ja schön, das ist ja so datengetrieben, wie du deine Investments tätigst, also das konnte man ja wunderbar herausarbeiten, dass die Frauenteams die Peaks weggelassen haben. Also die haben nicht immer diesen ultimativen Drang gespürt, das Optimum einer Aktie oder eines Fonds rauszuholen, sondern die haben eher um das Mittel herum investiert und waren damit auf eine Range von 3 bis 5 Jahren deutlich erfolgreicher. Weil wenn du nach den Peaks nach oben strebst, das Risiko, dass du tiefer fällst, höher ist. Und damit waren die im Mittel gesehen tatsächlich schlechter performant.
Interessant, sehr interessant, ja.
Genau, und ich glaube, das kommt daher, dass wir Frauen nachhaltiger denken und interagieren, dass wir nicht diesen Drill haben, wir müssen den Tiger jetzt erlegen, sondern wir sehen den Tiger, wir sehen nur noch einen zweiten Tiger, das wird schon. Wir werden schon Essen kriegen.
Auf alle Fälle. Ja, gut.
Jetzt bist du ja schon eine erfahrene Netzwerkerin. Also wir haben uns ja auch auf diversen Netzwerkveranstaltungen schon getroffen und wir zwei sind super in den Austausch gekommen, haben uns gegenseitig beruflich schon toll unterstützt und einmal auch privat. Ich erinnere mich an den Austausch von Solarfirmen. Und was denkst du denn, was können wir Frauen denn da noch optimieren und verbessern, damit das für viele eine Durchschlagskraft hat?
Ja, ich denke auch noch an unsere Netzwerkgespräche, die also sehr erfolgreich waren in jeder Hinsicht. Insofern sind wir beide da, glaube ich, echt schon richtig gut. Aber in der Tat, hast du recht, wir können, also beim Netzwerken können wir uns an der Stelle noch verbessern. Ich erlebe manchmal, dass Frauen in die Netzwerke kommen und fragen so ungefähr, ja, was kann ich hier denn abholen? Und das, finde ich, ist halt ganz schwierig, sondern eigentlich geht es darum, ein berufliches oder ein gutes Netzwerk lebt davon, dass die Netzwerkerinnen kommen oder sagen, ja, was kann ich mitbringen? Was bringe ich mit? Was kann ich, wo kann ich euch unterstützen? Was kann ich für dich tun? Und nicht, what's in for me? Also was kann ich da rausholen? Am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, dass man eine Balance findet und sagt, ich gebe was rein und es kommt was zurück. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass Frauen mit einer falschen Erwartungshaltung in Netzwerke gehen und denken, sie müssen da reingehen und sofort was rausholen. Nein, wir geben erst mal was rein und wir unterstützen und geben dem anderen und dann kommt auch was zurück. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Also da, glaube ich, können manche Damen noch was lernen, aber es gibt auch schon viele Netzwerke, wo das funktioniert und ich erlebe das selber und ich praktiziere das auch selber, versuche immer, wenn wir auch neue Frauen in die Netzwerke holen, zu versuchen, die zu unterstützen, zu sagen, ja, was können wir für dich tun? Und natürlich ist es nicht eine Grundvoraussetzung, aber ich finde schon, das ist auch wieder eine Einstellung. Es ist Mindset-Sache. Bin ich offen? Gehe ich da rein, um was reinzugeben? Oder komme ich nur, um irgendwas rauszuholen? Und das funktioniert halt nicht. Also ich glaube, diese Offenheit zu sagen, ich bringe etwas mit, was anderes, was andere nicht haben und davon können wieder alle profitieren.
Und ich glaube auch, dass das gar nicht so linear sein muss. Das erlebe ich auch oft, dass das so linear erwartet wird von manchen, mit denen man da spricht. Und dass die auch sozusagen mit einem Fokusthema reinkommen und dann so ein Speed-Dating machen, ob du da reinpasst und ob du ihnen direkt zuliefern könntest sozusagen. Dann wird das noch 5 Minuten weitergeführt, das Gespräch, oder du wirst abgelegt. Und ich denke, dass so Netzwerken nicht funktioniert. Ich glaube, dass auch Wirtschaft so in Zukunft nicht mehr funktionieren wird, sondern das wird viel mehrdimensionaler werden. Und wenn man dann nur noch nach linearen Verbindungen sucht, dann bleibt man in diesen Silos stecken. Und dann ist auch diese Weiterentwicklung, die wir ganz am Anfang besprochen haben, nicht mehr in dem Maße möglich, in dem wir sie wirklich dringend brauchen.
Ja, bin ich voll bei dir, kann ich nur so unterstreichen. Also es geht wirklich ums Vernetzen und zwar unterschiedlichster, ich sage jetzt mal nicht nur eine Bubble, sondern verschiedene, um wieder auf Medici zu kommen. Die haben das ja im 15. Jahrhundert wirklich hervorragend gemacht. Diese Bankiersfamilie haben Wissenschaftler, Philosophen, Künstler an den Tisch gebracht und da gab es dann eine Explosion von Innovationen und Ideen und daraus ist ein ganz neues Jahrhundert entstanden. Also ich glaube schon, dass diese Offenheit, die du ansprichst, das ist ein wichtiger Punkt, einfach mal offen zu sein und auch zuzuhören, was hat derjenige zu sagen und dann entstehen auch Ideen. Und natürlich muss man sich austauschen und kommunizieren, so wie wir kommuniziert haben, plötzlich bei Solarfirmen gelandet sind und ich dir heute noch dankbar bin für den Tipp an dieser Stelle, liebe Nadine. Also insofern, ja, ich denke, da können wir noch einiges lernen und da ist auch noch viel drin. Und ja, ich bin da sehr zuversichtlich.
Und um die Parallele zu Medici zu schließen, weil ich dir wirklich schön finde, wir müssen nur Investoren überzeugen und müssen nicht mehr noch neben dem Papst operieren. Also im Vergleich dazu können wir uns auf sachliche Inhalte versus religiöse Themen fokussieren. Das ist definitiv der Vorteil. Und Medici hat es hervorragend verstanden, die unterschiedlichsten Disziplinen an den Tisch zu bekommen und damit Geld zu machen.
Ja, ich finde das mega interessant. Also Blick in die Geschichte hilft immer, finde ich. Man kann sich auch mal anschauen, wie hat man es gemacht. Und nicht, wir haben ja gerade ein bisschen so den Eindruck in Deutschland, wir lassen jetzt gerade alles hängen und es ist alles so furchtbar. Nein, es sind auch viele Chancen, wo man ergreifen kann und wo man überlegen kann, wie hat man das früher gemacht. Solche Phasen gab es immer und auch solche Phasen daraus sind neue Themen entstanden. Also insofern, ich bin eher, wie soll ich sagen, jemand, der positiv in die Zukunft blicken will. Und deshalb finde ich auch gerade die Startup-Szene so interessant. Und wenn man sieht, was da für tolle Ideen auch entstehen, die Veränderungen bewirken können, finde ich das ganz toll. Also insofern.
Absolut. Und jetzt drehe ich es gerade mal um, weil normalerweise frage ich dich, was dein Wunsch in die Zukunft ist. Und den kriegst du auch. Aber vorher sage ich meinen noch, ich wünsche mir, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, lasst uns bitte daraus lernen, dass wir uns nicht immer die Köpfe einschlagen müssen.
Oh, wie schön. Das wünsche ich mir auch, liebe Nadine. Und wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, dann würde ich sagen, dass wir mutig positive Veränderungen anstoßen und die Zukunft gemeinsam gestalten mit mehr Geschlechtergerechtigkeit und mit mehr über den Tellerrand blicken und mit mehr Medici-Effekt. Also das wäre mein Wunsch.
Das ist ein wunderbarer Wunsch, da bin ich auch voll dabei. Und wenn ihr schon klopfen müsst, liebe Menschen, dann klopft lieber auf Marmorstatuen wie Medici, dass wir uns klopfen.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr und gut. Liebe Frauen, wenn ihr sagt, es gibt so viele tolle Frauen wie die Monika und wir müssen raus damit, wir müssen zeigen, was es Positives gibt, wie Frauen auch gestalten und neue Wege in die Zukunft bereiten, dann hinterlasst gerne einen Like, schreibt eine Rezension. Wir sind alle digital genug, um zu wissen, die Algorithmen brauchen das. Das ist die Währung. Ich mache das komplett ehrenamtlich und aus tiefer Überzeugung heraus. Also hinterlasst gerne eure Likes und schreibt eure Rezensionen. Bis es in 2 Wochen wieder heißt, Femtcha, wie Frauen in die Zukunft führen. Danke, liebe Monika.
Gerne, gerne, meine liebe Nadine.